SWR 2 aktuell.
Am Mikrofon Albrecht Ziegler, einen schönen guten Abend. In dieser Sendung haben wir unter anderem diese Themen für Sie vorbereitet. Nach der Herbsttagung der katholischen Bischöfe, wohin sollte die katholische Kirche steuern? Fragen an Claudia Lücking-Michel, sie ist stellvertretende Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken. Der Rheinland-Pfälzische Landtag stellt die Weichen für den Wiederaufbau nach der Flutkatastrophe und die Posse um eine millionenteure Schnellbusverbindung in Stuttgart, die kaum genutzt wird, beschäftigt den baden-württembergischen Landtag. Unser erstes Thema. Die katholische Kirche in Deutschland ist seit Jahren unter Druck. Die Rolle der Frau in der Kirche, der Zölibat und nicht zuletzt die Skandale um sexuellen Missbrauch machen der Kirche zu schaffen. Mehr als 200.000 Menschen sind allein letztes Jahr aus der katholischen Kirche ausgetreten. In Fulda ist heute die diesjährige Herbstkonferenz der deutschen katholischen Bischöfe zu Ende gegangen. Dabei ging es unter anderem um mögliche Reformen und die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle. Petra Klostermann berichtet.
Die Bischöfe haben eine neue Grundordnung für die Personalführung verabschiedet. Ab 1. Januar sollen alle Bistümer standardisierte Personalakten führen. Der Betroffenenbeirat hat sich mit Empfehlungen eingebracht. Für die Betroffenen wird es unabhängige Fachberatungsstellen geben und eine unabhängige Kommission der Bundesregierung wird die Aufarbeitung der Fälle übernehmen. Über die Anerkennungszahlungen entscheiden künftig Juristen, Pädagogen und Psychologen. Strittig diskutiert haben die Bischöfe über die Reformen in der katholischen Kirche. Sie beziehen sich auf ihre Wurzeln, die Bibel und die Tradition, erkennen aber auch die Zeichen der Zeit. Der Umgang mit Macht müsse sich künftig an weltlicher Macht orientieren, sagte der Vorsitzende der Bischofskonferenz Georg Betzing. Katholische Frauenverbände und Reforminitiativen haben unterdessen in Fulda für Gleichberechtigung der Frauen, Gerechtigkeit und Glaubwürdigkeit der katholischen Kirche demonstriert. Ihr Motto: Wir bleiben laut.
Der Beitrag von Petra Klostermann aus Fulda. Claudia Lücking-Michel ist stellvertretende Vorsitzende des Zentralkomitees der deutschen Katholiken. Frau Lücking-Michel, der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Betzing, will die kirchliche Arbeit weiter für Frauen öffnen, reformieren. Das ist aber auch strittig. Die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs ist nach wie vor eine zentrale Aufgabe. Immer wieder kommt aber auch etwas Neues ans Tageslicht. Das kommt einem manchmal vor wie der Mythos von Sisyphus, der den Stein auf den Berg rollen wollte. Geht Ihnen das auch so?
Ja, manchmal geht es mir auch so, dass wir in unseren Reformbemühungen immer wieder zurückgeworfen werden. Aber trotzdem, ich bin überzeugt, so langsam kommen wir mit vom Niveau etwas höher und im Blick auf Betzing, seine Rolle bei der Bischofskonferenz und vor allen Dingen auch meine Hoffnung nächste Woche für den synodalen Weg. Ja, da bin ich überzeugt, wir schaffen den Stein ein bisschen weiter nach oben.
Woraus speisen Sie Ihren Optimismus?
Ja, weil ich bei allem, was man auch mal kritisieren kann, aber doch viele Äußerungen und vor allen Dingen auch Handlungen von Georg Betzing als sehr überzeugend wahrnehme und glaube, mit ihm kann man Reformen machen. Und weil ich auch davon überzeugt bin, dass im synodalen Weg wir so viele gute Kräfte zusammen haben, Bischöfe, die bereit sind, jetzt auch ernsthaft was zu verändern, Synodale, die mit hohem Engagement arbeiten, das wird die Lage verändern.
Der Vatikan verfolgt die Reformprozesse, den synodalen Weg in Deutschland mit etwas Misstrauen. Der päpstliche Nunzius in Berlin, Etterowitsch, betont in einer Grußbotschaft an die Bischofskonferenz die große Bedeutung der Einheit der Weltkirche. Kritiker des synodalen Wegs, wie der Kölner Bischof Wölki, tun dies auch. Könnte die katholische Kirche Deutschlands mit ihrem Reformprozess nicht vielleicht sogar ein Vorbild für die Weltkirche sein?
Ja, Sie nehmen mir meine Antwort fast aus dem Mund. Das ist natürlich wohlfeil bei allen Veränderungen, die irgendjemandem nicht passen, zu sagen, Achtung, die Einheit in der Weltkirche ist gefährdet oder ihr riskiert die Einheit. Da habe ich verschiedene Antworten drauf. Was passiert denn jetzt, wenn über 200.000 Leute jedes Jahr austreten? Das ist auch eine Art von Spaltung und das können wir auch nicht weiter zulassen. Zweitens, ich glaube, alle, die Verantwortung haben im Reformprozess Synodaler Weg, werden nicht müde zu betonen, dass sie auf jeden Fall in der Weltkirche zusammenbleiben wollen. Und jetzt ist Vorbild, das haben Sie gefragt, das ist mir too much. Wir sollten jetzt nicht meinen, wir wären irgendwie die Musterknaben, die mal vormachen, wie synodale Kirche geht. Aber ich glaube, wir können sagen, wir machen das Beste, was uns einfällt und bemühen uns, es gut zu machen, um hier für unsere Kirche voranzukommen und sind überzeugt, dass wir damit eine Stimme in der Weltkirche sein können und wo andere sich anschließen oder irgendwann noch ein ganzer Chor rauskommt.
Müsste die Weltkirche nicht einfach diverser sein, also mehr unterschiedliche Strömungen zulassen?
Das würde unbedingt helfen. Einheit muss nicht heißen Einförmigkeit. Wir haben über die Jahrhunderte erlebt, wie viel Vielfalt möglich ist und man trotzdem in Einheit zusammenstehen kann. Und gerade bei so wichtigen Fragen, die jetzt anstehen, Rolle der Frauen oder auch Einschätzung und Umgang mit gleichgeschlechtlichen Paaren, sollte man doch wirklich sagen können, dass Weltkirche einen Rahmen vorgibt und innerhalb dieses Rahmens Ortskirchen auch nach ihrem Stand eigene Gestaltungsmöglichkeiten umsetzen können. Die müssen dann nicht gleichzeitig vom Südpol bis zum Nordpol überall gelten.
Können Sie sich vorstellen, dass der Vatikan den deutschen Reformkurs irgendwann mal kassiert und sagt, jetzt ist Schluss?
Ich meine, wer weiß, was da alles noch kommt. Aber ich glaube, im Vatikan muss man auch immer unterscheiden. Der Vatikan, Rom, das sind ja keine monolithischen Blöcke. Da sind viele Leute mit unterschiedlichen Meinungen und unterschiedlicher Bedeutung. Man muss immer gucken, wer macht was. Und wenn insgesamt das Anliegen von Papst Franziskus ist, wir sind eine synodale Kirche, da steht ja da bestimmt was anderes drunter als das, was jetzt im synodalen Weg sich so entwickelt. Im Detail, aber im Großen und Ganzen sagt er uns doch, jede und jeder hat Verantwortung daran, dass Kirche ihrem Auftrag gerecht wird. Jede und jeder soll sich einbringen und damit nimmt er doch nicht nur in Kauf, sondern will geradezu, dass unterschiedliche Anliegen, Modelle und Wege sich entwickeln. Da ist halt die ganze Vielfalt der Charismen, der Menschen, die da zusammenwirken.
Frau Lücking-Michel, können Sie die Menschen verstehen, die angesichts der Situation der Probleme in der katholischen Kirche aus der katholischen Kirche austreten? Können Sie das nachvollziehen, die Beweggründe?
Ach, in vielen Fällen kann ich es nachvollziehen. Und in vielen, vielen Fällen muss ich sagen, so ein Trauerspiel, das sind diejenigen, die wir brauchen in der Kirche, weil sie aus dem Glauben an das Evangelium ihr Leben gestalten. Und ich sag mal, damit meine ich diejenigen, denen es besonders ernst ist und die sagen, deswegen kann ich nicht mehr drin bleiben. Das ist ein Skandal, dass wir so viele Menschen verlieren, dass wir so wenig hören können auf das, was ihnen wichtig ist und mit unseren Reformen so langsam dahin zockeln, als hätten wir alle Zeit der Welt. Sehr beliebt ist dann auch immer noch die Antwort, Frau Lücking, Sie müssen mehr Geduld haben. In der Kirche mahlen die Mühlen langsam, von daher bei allem Verständnis die Botschaft, wir brauchen euch, bleibt drin, macht in der Kirche den Mund auf.
Claudia Lücking-Michel, die stellvertretende Vorsitzende des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Horst Seehofer, noch Bundesinnenminister, der nach der Wahl die Politik an den Nagel hängt, hat mit sehr klaren Worten zum Mord an einem Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein Stellung bezogen. Die Tat selbst nannte Seehofer tief erschütternd und vollkommen inakzeptabel. Solche brutalen Taten müssen wir abstellen, sagte der CSU-Politiker, der in diesem Zusammenhang auch darauf hinwies, dass Gesetzesvorhaben, die auf eine humanere Gesellschaft abzielten, im Bundestag gestoppt worden sein. Die Vorwürfe richten sich gegen die eigene Fraktion, die CDU-CSU. Georg Schwarte berichtet aus Berlin.
Idar-Oberstein, ein 20-Jähriger, stirbt hinter der Tankstellenkasse, weil ein Kunde seine Corona-Schutzmaske nicht tragen will. Eine Bluttat als Beleg für etwas, vor dem Innenminister Seehofer seit Monaten warnte.
Es gibt klare Verrohungstendenzen in unserem Lande.
Verrohungstendenzen, denen die Regierung mit Maßnahmen und Gesetzen zur Bewusstseinsbildung entgegentreten wollte. Eins davon das wehrhafte Demokratiegesetz. Seehofer kämpfte mit der Ex-Familienministerin Giffey dafür, Vereine dauerhaft mit Geld zu fördern, sorgte einst als CSU-Chef dafür, dass dieser Kampf im Koalitionsvertrag der Großen Koalition landete.
Nachhaltige Absicherung von qualitativ guten Programmen zur Demokratieförderung und Extremismusprävention.
Das wehrhafte Demokratiegesetz sollte das leisten. 2019 steht Seehofer im Bundestag und sagt zum Parlament, jetzt seid ihr dran.
Sie fragen hier einen Bundesinnenminister, der in seiner früheren Funktion als Parteivorsitzender dafür gesorgt hat, dass dies im Koalitionsvertrag steht, nicht immer zur Freude meiner Umgebung, wie Sie wissen. Und es liegt jetzt nicht in meiner Hand, auf das Parlament Einfluss zu nehmen, wie es mit dieser Sache weiter vorgeht. Es ist eine Sache des Parlaments.
Die eigene Unionsfraktion aber wollte das wehrhafte Demokratiegesetz nicht, bremste den eigenen Innenminister aus, düpierte Seehofer und ärgerte die mitbeteiligte damalige Familienministerin Giffey.
Wir haben massiven Gegenwind in der Union dazu, die das nämlich nicht möchte. Und ich wünsche mir von der Unionsfraktion, dass sie so ein Demokratiefördergesetz eben nicht behindert, sondern befördert.
Es kam anders. Das Gesetz, Geschichte, weil die Union den Daumen senkte. Gleiches gilt für Verschärfungen des Waffenrechts immer wieder, bremste auch da die Union den eigenen Minister, der beim Waffenrecht etwa wollte, dass psychisch auffälligen Personen der Waffenschein entzogen werden konnte. An seiner Seite damals Justizministerin Lamprecht.
Wir beide sind für weitere Verschärfungen offen, wenn wir aus der Praxis sagen können, es ist geboten.
Schützenvereine und Union sahen es anders. Dass Seehofer in der Fraktion nicht dafür kämpfte, zuletzt dort nicht mal mehr erschien, der Vorwurf seiner Kritiker.
Der Mord an einem Tankstellenmitarbeiter in Idar-Oberstein hat für bundesweites Entsetzen gesorgt. Im rheinland-pfälzischen Landtag sprachen Vertreter aller Parteien heute den Angehörigen und Freunden des Opfers ihr Mitgefühl aus. Die Tat müsse aufrütteln, sagte die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion Schellhammer. Es müsse mehr gegen Radikalisierungen getan werden. Und die Fraktionsvorsitzende der SPD, Betzing-Lichtentäler, forderte, die Hintermänner der Tat zu benennen.
Die schreckliche Tat führt uns vor Augen, wie Wut und Hassgefühle in Menschen wachsen. Wir müssen unser Augenmerk also darauf legen, wer die geistigen Brandstifter sind. Querdenker, Verschwörungstheoretiker und Rechtsradikale, die Tag für Tag Diffamierungen in die Welt schleudern und BürgerInnen und EntscheidungsträgerInnen an den Pranger stellen.
Die Fraktionsvorsitzende der SPD im rheinland-pfälzischen Landtag, Betzing-Lichtentäler. In seiner Sitzung beschäftigte sich der Landtag darüber hinaus mit der Bewältigung der Folgen der Flutkatastrophe. Er beschloss ein Gesetz, das die bürokratischen Hürden beim Wiederaufbau reduzieren soll. Matthias Zahn aus unserer Redaktion Landespolitik. Was sieht denn das Gesetz im Einzelnen vor?
Änderungen zum Beispiel an der Landesbauordnung, Änderungen am Landesstraßengesetz mit dem Ziel, dass der Wiederaufbau schneller vorangehen kann, dass Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigt werden, zum Beispiel beim Wiederaufbau von Gebäuden oder auch bei Straßen. Bei den Straßen ist es zum Beispiel so, dass wenn die dort wieder aufgebaut werden, wo sie mal waren, mehr oder weniger, da soll dann ein langwieriges Planfeststellungsverfahren wegfallen. Und da erhofft sich eben die Landesregierung davon, dass das alles schneller geht. Das ist aber nur die eine Seite der Medaille, denn beim Wiederaufbau gelten auch viele Bundesvorschriften. Zum Beispiel, wenn es darum geht, neue Baugebiete auszuweisen. Das ist ein großes Thema an der A, denn nicht alles wird dort ja wieder an Ort und Stelle aufgebaut werden können. Und für solche Ersatzbaugebiete macht eben der Bund die Regeln. Und Ministerpräsidentin Dreyer hatte da schon vor einiger Zeit die nächste Bundesregierung dringend aufgefordert, diese Planungs- und Genehmigungsverfahren in diesem Punkt, aber auch in vielen anderen Punkten einfacher und schneller zu machen. Also allein an diesem Beispiel sieht man, es ist nicht ganz so einfach mit diesem Versprechen, dass es unbürokratisch wird. Das Land hängt da auch mit vom Bund ab.
Gleichzeitig wurde auch ein Gesetz zur Einrichtung eines Sondervermögens beschlossen. Was verbirgt sich denn hinter diesem etwas sperrigen Begriff?
Das ist der Schlüssel, um an die Milliarden von Bund und Ländern zu kommen, die ja schon auf den Weg gebracht wurden im Bundestag und Bundesrat. 30 Milliarden davon erwartet das Land Rheinland-Pfalz, rund 15 Milliarden. Und dieses Geld muss eben zunächst sozusagen beim Land Rheinland-Pfalz in dieses Sondervermögen fließen. Und von dort soll es dann an die Betroffenen verteilt werden. Sondervermögen bedeutet, das muss man sich vorstellen, wie so ein eigener Topf neben dem regulären Haushalt. Und Das soll sicherstellen, dass eben ganz klar ist, was fließt da rein und was fließt raus. Und die Landesregierung hatte auch gegenüber dem Landtag Transparenz versprochen, dass alle halbe Jahre berichtet wird, wie eben es um dieses Sondervermögen steht. Es ist zeitlich nicht befristet, denn man rechnet hier eben mit einem jahrelangen Wiederaufbau und kann da eben jetzt noch gar keine Deadline in der Zukunft nennen, wie lange man dieses Sondervermögen brauchen wird.
Haben denn da alle Parteien heute an einem Strang gezogen im Landtag?
Ja, beide Gesetze sind einstimmig durchgegangen. Bei dem Wiederaufbaugesetz, da hatte die Opposition so die ein oder andere Detailkritik gestern Abend in der Debatte dazu. Aber grundsätzlich haben die alle zugestimmt. Und gerade natürlich, wenn es um diese 15 Milliarden geht, wer will da dagegen stimmen, wenn das Land Rheinland-Pfalz so viel Geld jetzt für den Wiederaufbau bekommt? Das hätte natürlich ganz einfach auch eine Opposition nicht gut angestanden, hier auf Kontra zu gehen.
Wie sieht das weitere Prozedere jetzt aus?
Nun, morgen früh um 9 Uhr will die Landesregierung weitere Einzelheiten zu den Aufbauhilfen bekannt geben. Ministerpräsidentin Dreyer will da unter anderem die Förderverfahren vorstellen für Privatpersonen und Unternehmen. Also im Klartext heißt das, es wird dann veröffentlicht, für was es genau diese Aufbauhilfen gibt und wie die Bürger dann auch an das Geld kommen. Das sind natürlich Informationen, die in den Flutgebieten dringend erwartet werden. Bisher hieß es immer, ab Anfang Oktober können Anträge gestellt werden. Morgen werden wir es dann vielleicht noch mal etwas detaillierter bekommen.
Der Rheinland-Pfälzische Landtag beschließt zwei Gesetze zur Hilfe für die Flutopfer. Das waren Informationen von Matthias Zahn aus unserer Redaktion Landespolitik. 18.21 Uhr. Atemnot, Erschöpfungszustände oder Konzentrationsschwierigkeiten. Nur drei Symptome, die nach einer Covid-19-Erkrankung auftreten können. Die Symptome können Wochen oder Monate dauern. Mediziner reden dann von Long-Covid. Schätzungen gehen davon aus, dass mindestens 10% der Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, unter Long-Covid leiden. Die Probleme können massiv sein und die Lebensqualität und Leistungsfähigkeit stark beeinträchtigen. Wissenschaftler, die Long-Covid erforschen, tappen noch weitgehend im Dunkeln. Das Krankheitsbild ist neu. Sie bekommen jetzt jedoch Hilfe von der Bundesregierung. Forschungsministerin Karliczek will 10 unterschiedliche Forschungsvorhaben fördern. Aus Berlin berichtet Jörg Brandscheid.
Wer geimpft, getestet oder genesen ist, für den ist wieder vieles möglich. Doch vom halbwegs normalen Leben kann für viele Genesene keine Rede sein. Etwa jeder Zehnte der bislang etwa 4 Millionen Infizierten in Deutschland leidet an den Spätfolgen seiner Corona-Erkrankung. Schätzungen zufolge, denn gesicherte Erkenntnisse gibt es laut Bundesforschungsministerin Anja Karliczek nicht. Dazu bedürfe es weiterer Studien zur Häufigkeit von Long-Covid.
Besonders tückisch ist es, weil langfristige Beschwerden auch dann auftreten können, wenn die Infektion selbst symptomlos oder auch nur mit einem ganz milden Krankheitsverlauf durchlebt wurde. Und auch die Symptome bei Long-Covid sind individuell sehr, sehr unterschiedlich.
Sagt die Ministerin und zählt auf, von extremen Kopfschmerzen, Atemnot bis zu Konzentrationsschwierigkeiten. Viele Betroffene könnten ihren Beruf nur noch eingeschränkt oder auch gar nicht mehr ausüben und fühlten sich in ihrem Alltag massiv eingeschränkt.
Die unterschiedlichen Symptome und Krankheitsverläufe erschweren deshalb auch die Therapie enorm. Hier fehlen nach wie vor spezifische und auch wirksame Behandlungsansätze. Hinzu kommt, dass bislang weitgehend unbekannt ist, welche Faktoren Long-Covid bzw. Post-Covid-Verläufe begünstigen.
Was sind die Ursachen für die unterschiedliche Ausprägung der Krankheit? Das zu erforschen, auch um Covid-19 besser von anderen Krankheiten abzugrenzen. Dazu beitragen sollen 10 Forschungsprojekte, die das Bundesforschungsministerium mit insgesamt 6,5 Millionen Euro fördert. Einer der Experten, die diese Projekte ausgewählt haben, ist der Epidemiologe Holger Schünemann. Er verweist darauf, dass es bislang noch gar keine einheitliche Definition von Long-Covid gäbe.
Es geht, glaube ich, darum, tatsächlich Marker, wie wir das in der Medizin nennen, zu identifizieren, die uns helfen werden, Patienten und Patientinnen langfristig zu betreuen und auch zu identifizieren und dann auch Therapieerfolge tatsächlich beurteilen zu können.
Auch die Therapie- und Rehabilitationsmaßnahmen sollen erforscht werden, die Erfahrungen von Hausärzten und Patienten selbst erfasst werden. Alles mit dem Ziel, deren Lebensqualität zu verbessern, auch durch psychosoziale Betreuung.
Der Bericht von Jörg Brandscheid aus Berlin. Wir kommen zur Bundestagswahl. Vom österreichischen Schriftsteller Franz Grillparzer ist das Zitat überliefert: Die Deutschen wollen die Österreicher verstehen, können es aber nicht. Die Österreicher könnten die Deutschen verstehen, wollen aber nicht. Ob das tatsächlich so ist, sei dahingestellt. Das Zitat beschreibt jedoch das komplizierte, nicht einfache Verhältnis zwischen den beiden Ländern, die schon immer eine ganz besondere, enge Beziehung hatten. Kulturell, sprachlich, politisch. Deshalb verwundert es auch nicht, dass der deutsche Bundestagswahlkampf in Österreich aufmerksam verfolgt wird, wie Oliver Schosch aus Wien berichtet.
Der österreichische Coach, Entertainer und Körpersprachenexperte Stefan Werra hat auf seinem YouTube-Kanal schon fast alle wichtigen österreichischen Politiker analysiert und hat sich nun auch die Kanzlertrielle in Deutschland vorgenommen. Bei CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet erkennt Stefan Werra eine gewisse Aggressivität in der Körpersprache.
Die Augenbrauen in der Mitte nach unten, außen nach oben, wenn er gesprochen hat, viel Handkantenschläge, ganz klare, abgegrenzte Gesten. Wir machen das auch, wenn wir zornig sind. Verständlich auf der einen Seite natürlich schon, weil er seine letzte Chance nützen will. Körpersprachlich ist das ein Paradoxon, denn es ist eigentlich die Körpersprache der Opposition.
Laschet müsste ruhiger und stabiler rüberkommen, sagt Stefan Werra, so wie SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, obwohl er auch bei dem etwas zu meckern hat.
Die Körpersprache bleibt unbewegt, egal was da kommt. Wenn Olaf Scholz jemanden zuhört, dann macht er über weite Strecken Folgendes. Er wendet sich diesen Menschen nicht zu, sondern wendet nur die Augäpfel zu und schaut den Menschen nur aus den Augenwinkeln heraus an. Und da merkt man schon, er wirkt wohl stabil, aber das ist knapp am Desinteresse oder an der Arroganz gebaut.
Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock ist dem österreichischen Körpersprachenexperten dagegen zu zappelig.
Sie lächelt sehr viel. Das hat ihr Sympathiepunkte gebracht. Ihr Blick nach oben, sehr aufrechter Stand, auch positiv, denn es verspricht Vision. Allerdings, wenn sie spricht, zuckt sie zu viel mit dem Kopf, lächelt zu viel dabei. Da ist zu wenig Ruhe zu verspüren und das erklärt auch, inhaltlich wird sie wohl als kompetent wahrgenommen, aber Vertrauen und Kompetenz als Emotion wird ihr nicht zugesprochen.
Doch natürlich gibt es in Österreich auch viel Respekt für die deutsche Politik. Der Moderator des ORF-Fernsehtalks Andreas Pfeiffer bezeichnete Deutschland als Richtgröße der internationalen Vernunft.
Populistische Exzesse, wie ich sie aus anderen Ländern, auch mächtigen Ländern kenne, sind mir bislang nicht aufgefallen. Insofern muss man sich um Deutschland eigentlich keine Sorgen machen.
Der Bericht von Oliver Schusch nach Baden-Württemberg. In der von Luftverschmutzung geplagten baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart gibt es eine Schnellbuslinie vom Stadtteil Bad Cannstatt ins Zentrum. Die Linie heißt X1 und wird vom Land finanziell gefördert. Das Problem dabei, die Buslinie wird täglich von maximal 170 Fahrgästen genutzt. Kalkuliert waren 17.000. Die Kosten sind immens. Der Bund der Steuerzahler hat den Bus in seinem Schwarzbuch als Steuerverschwendungsbeispiel bundesweit bekannt gemacht. Jetzt fordert auch die FDP-Opposition im baden-württembergischen Landtag, die Linie einzustellen. Am Nachmittag hat sich der Verkehrsausschuss des baden-württembergischen Landtags mit der Buslinie beschäftigt. Arno Knüttgen berichtet.
Die Schnellbuslinie X1 hat so eine Art amtliches Siegel. Sie wird als Maßnahme im Luftreinhalteplan für Stuttgart aufgeführt und das macht die Sache kompliziert. Der Luftreinhalteplan kann nicht einfach so geändert werden. Da hilft es auch nichts, dass eine Mehrheit im Stuttgarter Gemeinderat die Linie gerne wieder loswerden möchte. Das Landesverkehrsministerium steht auf der Bremse. Eine festgefahrene Angelegenheit, der sich jetzt die FDP im Landtag angenommen hat. Der Stuttgarter Abgeordnete Friedrich Haag hat beantragt, dass sich der Verkehrsausschuss heute mit dem Thema befasst.
Unser Ansatz wäre, dass die Stadt darüber entscheiden kann, was für die Stadt Stuttgart die beste und effektivste Maßnahme ist. Und da ist die Meinung der FDP-Landtagsfraktion, dass das nicht über die Landesregierung vorgegeben werden soll. Man könnte mit dem Geld, das die Buslinie X1 aktuell kostet, deutlich wirksamere Maßnahmen für eine bessere Luftqualität und für den Klimaschutz in der Stadt Stuttgart vorantreiben.
Allein der Betrieb der Linie X1 von Bad Cannstatt in die Innenstadt kostet derzeit 1 Million Euro im Jahr. Als die Linie vor 3 Jahren eingerichtet wurde, entstand für 2,7 Millionen Euro eigens eine neue Busspur auf der B14 entlang des Neckartors, wo noch bis vor kurzem die Stickoxidgrenzwerte deutlich übertroffen wurden. Inzwischen wird der Grenzwert von 40 Mikrogramm je Kubikmeter Luft eingehalten. Die Schnellbusse aber sind von Anfang an schlecht ausgelastet. Die jüngste bekannte Zählung ergab durchschnittlich 11 Passagiere pro Fahrt. Das gibt auch dem verkehrspolitischen Sprecher der CDU-Landtagsfraktion, Manuel Dörflinger, zu denken.
Unsere Erwartung war auch, dass es mehr Nutzer gibt, dass das Angebot besser angenommen wird. Wir sind da sicherlich überhaupt nicht zufrieden. Wir wissen aber auch, dass die Busspur eine ganz wirksame Maßnahme war, um überhaupt unter die 40 Mikrogramm zu kommen. Und wenn wir wieder über den Grenzwerten liegen, dann kommen neue Maßnahmen. Deswegen ist aus unserer Sicht, da der Puffer noch nicht ausreichend groß ist, jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um an dieser Maßnahme zu rütteln.
Damit nimmt die Landtags-CDU eine andere Position ein als die CDU im Stuttgarter Gemeinderat. Die würde die Schnellbuslinie gerne einstellen.